Ja, für die, die eine Bibel haben möchten, die können sich eine Bibel geben lassen, jedenfalls für den Verlauf des Gottesdienstes. Lass uns mal kurz zusammen beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind, und dass du uns liebst und dass du uns begegnet bist und uns jeden Tag neu begegnen willst und auch jetzt hier heute Abend, wo wir zusammen sind in deinem Namen. Wir bitten dich, dass du jetzt dein Wort segnest, zu uns sprichst, dass du zu unserem Herzen sprichst, jedem Einzelnen ganz persönlich und zu uns als Gemeinde, und dass du uns auf deinem Weg führst, dass du uns die Augen öffnest, da wo unsere Augen geschlossen sind, dass du uns wachrüttelst, wo wir schlafen. Bitte ich, dass du dein Wort jetzt segnest und durch deinen Heiligen Geist lebendig machst für uns. Amen. Ja, als Peter mich am Donnerstag gefragt hatte, ob ich heute Abend predigen würde, da habe ich zwar einerseits gedacht, Mann, oh Mann, ich habe wahnsinnig viel Stress und eigentlich habe ich keine Zeit dafür, aber auf der anderen Seite habe ich doch innerlich schon ein Ja gehabt und wusste eigentlich auch genau, worüber ich predigen würde. Und hatte dann ziemlich schnell so im Herzen eigentlich die Seligpreisung, dass wir uns die genau angucken. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, ja, was hat das mit Ostern zu tun? Wir haben ja heute Auferstehungsfest. Und ja, vielleicht wird am Ende das nochmal ein bisschen deutlich, dass es auch was mit Ostern, mit Jesu Auferstehung zu tun hat. Aber fangen wir einfach mal an. Selig. Ja, selig. Matthäus 5 ist das. Selig. Bevor wir uns den Text durchlesen, wollte ich eigentlich erstmal so ein paar Gedanken dazu anführen oder Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Selig. Das Wort ist ja irgendwie was, weiß ich nicht, wenn jemand das sagt, dann ja, ist es erstmal schwer, was damit anzufangen. Also selig, was könnte das bedeuten? Und wenn dann auch noch jemand sagt, selig bist du oder seid ihr, oder ist irgendjemand, selig ist irgendjemand, ja, was verstehe ich darunter? Und dieses Wort im Urtext ist ein Wort, was auch im Alten Testament letztendlich oft verwendet wird, wo wir in vielen Psalmen ist es oft zu finden, aber auch in anderen Texten, wo zu jemandem gesagt wird, wohl dem, der beispielsweise auf den Herrn vertraut oder dem geht es gut. Das ist damit gemeint. Es ist gemeint damit, zu jemandem zu sagen, du hast es gut oder dir geht es gut oder dir wird es vielleicht gut gehen auch. Oder du bist wirklich glücklich. Du kannst dich glücklich schätzen. Du musst wirklich glücklich sein. Es hat was mit Glück zu tun, mit Wohlsein, dass es einem gut geht. Wem würde man sowas normalerweise sagen? Ich habe mir so ein paar, einfach mal so, wie es mir so in den Sinn kam, habe ich es mir aufgeschrieben. Gut haben es alle, die gesund sind. Gut haben es alle, die Arbeit haben. Heute mehr denn je. Gut haben es alle, die einen Partner gefunden haben. Auch keine Selbstverständlichkeit heute mehr. Gut haben es alle, die Freunde haben. Gut haben es alle, die reich sind, viel Knete haben. Gut haben es alle, die das Leben genießen können. Das ist doch wirklich was Schönes. Gut haben es alle, die nicht leiden müssen. Diese Leute hier, die sind doch wirklich selig, denen es so geht. Wenn wir jemanden glücklich oder selig preisen, dann meinen wir, dass jemand ein lebenswertes Ziel erreicht hat. Wir glauben, er hat etwas erreicht, was sich zu erreichen lohnt. Er hat wirklich etwas in seinem Leben, was wirklich lebenswert ist. Sein Leben macht Sinn, es ist voll gelungen. So meinen wir das zumindest, wenn wir das sagen. Und so eine Sammlung von Seligpreisungen, wie ich sie hier so aufgezählt habe, die spiegelt auch immer das wider, was derjenige denkt über das Leben, was er für Lebensziele hat, was er sich denkt als Erfüllung des menschlichen Lebens. Wenn ich so verschiedene Sätze aufführe, dann zeigt das eben etwas auch über meine Einstellung zum Leben aus. Zeigt das etwas. Ich denke, dass es gut ist, wenn man gesund ist, dass es etwas Erstrebenswertes ist, dass es Sinn macht, dass es schön ist, Arbeit zu haben. Das macht Sinn. Das ist ein lohnenswertes Ziel, einen Partner zu finden, Freunde zu haben, reich zu sein, das Leben genießen können, nicht leiden zu müssen. Der eine oder andere wird vielleicht von euch das eine oder andere vielleicht nicht so wichtig erachten und vielleicht einen anderen Satz noch dazufügen. Das ist sicherlich individuell unterschiedlich. Je nachdem, was man so für Lebensziele hat, was einem sinnvoll und lebenswert, lohnenswert erscheint. Gemeinsam ist diesen Seligpreisungen, wo ich sie so ein bisschen durchgeguckt habe, die ich jetzt mir aufgeschrieben habe, aber so andere, die man sich vielleicht auch denken könnte, ist, dass es Dinge sind, die sich auf das Leben in dieser Welt beziehen und dass es auch meist eigentlich um das ganz private Glück geht. Das, was ganz persönlich, individuell man als lebenswert und glückverheißend empfindet. Menschen in der Welt, die denken so. Wir Christen denken natürlich nicht so. Wir denken natürlich anders, oder? Ich habe schon gedacht, also bei uns Christen mag das eigentlich schon ähnlich klingen. Vielleicht ist es ein bisschen frömmer eingepackt. Da heißt es dann vielleicht, gut haben es alle, denen Gott Gesundheit geschenkt hat. Gut haben es alle, denen Gott eine Arbeit geschenkt hat. Gut haben es alle, denen Gott einen Partner geschenkt hat. Ich kann diese Liste dann so weiterführen. Klar ist, dass wir das, was wir Gutes, wo wir meinen, dass jemand etwas Gutes erreicht hat, dass er das von Gott geschenkt bekommen hat und dass es eben nicht etwas ist, was man sich selbst irgendwie erarbeiten kann, sondern es ist etwas, was Gott geschenkt hat und wofür man ihm die Ehre gibt. Und das ist auch gut so. Aber trotzdem, die Zielvorstellungen sind eigentlich die gleichen. Wir haben immer noch die Zielvorstellungen vor Augen, die auch in dieser Welt normalerweise Menschen vor Augen haben. Und jetzt gehen wir in Matthäus 5. Jesus sagt Folgendes, wenn ich das jetzt einfach nur mal nicht jetzt hier wortwörtlich wiedergebe, sondern einfach mal so übertrage. Die Armen im Geist haben es wirklich gut. Die Trauernden sind wirklich glücklich. Den Sanftmütigen geht es gut. Die es nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, die können sich glücklich schätzen. Die Barmherzigen haben es gut. Die reinen Herzens sind wirklich glücklich. Den Friedfertigen geht es gut. Die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, können sich glücklich schätzen. Wenn man die Seligpreisungen so liest, dann erscheinen sie zum Teil nicht besonders sinnvoll. Sie erscheinen sogar zum Teil paradox. Das passt irgendwie nicht zusammen. Also, dass die Trauernden wirklich glücklich sind, also da sträubt sich doch alles gegen in einem. Oder die Verfolgten, dass die sich glücklich schätzen können, scheint nicht sinnvoll. Deswegen ist es, damit wir das überhaupt kapieren können als Menschen dieser Welt, hat Jesus diese Seligpreisung immer auch erklärt. Und ohne Erklärung würden sie wirklich keinen Sinn machen. Die Erklärungen sind nötig, weil wir eben Menschen sind, die in dieser Welt leben und von dieser Welt geprägt sind. Und von den Zielen dieser Welt, von den Strukturen. Aber selbst die Erklärungen, die Jesus gibt, die helfen nicht unbedingt weiter, wenn wir da einfach mit dem Verstand rangehen. Wer sagt denn wirklich, dass die Trauernden getröstet werden? Sanftmütige haben doch keine Chancen in dieser Welt. Wie sollen sie das Land bekommen? Das Land bekommen noch gewiefte Geschäftsleute. Wer sich nach Gerechtigkeit sehnt, der wird doch nur enttäuscht in dieser Welt. Also der Schlüssel zum Verständnis der Seligpreisung, denke ich, liegt in der ersten und in der letzten Seligpreisung. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich, heißt es in Vers 3 von Kapitel 5 Matthäus. Und in Vers 10, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Das Glück oder diese Seligkeit entsteht dadurch, dass Gott etwas tut, dass er den Armen im Geist und den um der Gerechtigkeit willen Verfolgten das Reich der Himmel zuspricht oder das Himmelreich, wie es hier heißt. Was ist das nun, das Himmelreich? Das Himmelreich ist bei Matthäus immer eine Umschreibung, oder er benutzt hier die Umschreibung für das Reich Gottes. Er spricht, wie das bei frommen Juden der Fall war, wird der Name Gottes nicht ausgesprochen, sondern es wird gerne umschrieben. Und das hängt mit dem Gebot zusammen, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Und da haben fromme Juden das so extrem gehandhabt, dass sie den Namen Gottes gar nicht mehr aussprechen und das lieber so umschreiben. Und da Matthäus wahrscheinlich für Juden-Christen geschrieben hat, hat er das hier größtenteils eben so umschrieben. Es ist eigentlich die Umschreibung für das Reich Gottes, wie wir das in den anderen Evangelien immer lesen. Und dieser Begriff heißt im Griechischen Basileia tou theou, was heißt Königreich Gottes oder auch kann übersetzt werden mit Königsherrschaft Gottes. Das sind zwei Übersetzungsmöglichkeiten, die eigentlich deutlich machen, dieser Begriff ist nicht nur ein Ort. Es geht hier nicht um einen Ort, nicht nur um einen Ort. Das Königreich Gottes ist der Raum, wo Gott herrscht. Es ist also auch, betrifft Ort und Zeit. Und es ist nicht festgelegt auf einen begrenzbaren Ort, sondern es geht darüber hinaus. Worin zeigt sich diese Herrschaft Gottes? Im zentralen Text der Bergpredigt, wo wir uns ja hier am Anfang befinden, hier mit den Seligpreisungen, der zentrale Text innerhalb der Bergpredigt ist das Vaterunser, was dann kommt. Und da geht es am Anfang genau darum. Es geht darum, was ist eigentlich mit der Herrschaft Gottes oder was ist im Reich Gottes wirklich das Zentrum? Und das Zentrum ist, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, die Herrschaft eines Königs besteht darin, dass sein Wille geschieht. Dass das, was er bestimmt, dass das auch passiert. Das zeichnet einen Herrscher aus. Und in dem Vaterunser wird deutlich, seine Herrschaft erstreckt sich auf den Himmel, aber noch nicht auf die Erde. Es wird hier also, kommt eine Spannung zum Ausdruck. Jesus macht eigentlich deutlich im Vaterunser, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, hat hier auf der Erde sich noch nicht vollendet. Es steht noch was aus, es fehlt noch was. Im Himmel ja, aber hier noch nicht. Der Grund dafür ist, dass sich seine Herrschaft grundlegend von der Herrschaft, wie wir sie kennen, hier auf der Erde unterscheidet. Seine Herrschaft ist anders als hier auf der Erde. Die Herrschaft, wie wir sie kennen, von Menschen unter Menschen, ist so, dass Menschen andere Menschen unter Druck setzen, mit möglichst viel Gewalt und Macht, um ihren Willen durchzudrücken. So kennen wir das unter Menschen. So sagt uns die Bibel auch und so lernen wir das, erfahren wir das auch in der Welt. So funktioniert es auch mit finsteren Mächten. Wenn in den Evangelien davon berichtet wird, wie Menschen von bösen Geistern besessen sind, dann wird dort deutlich, dass diese Menschen nicht mehr über ihren freien Willen verfügen. Sie sind gebunden, sie müssen tun, was sozusagen eine andere Macht von ihnen will. Und das erleben wir heute auch immer wieder, dass Menschen in unserer Welt gar nicht das tun, was sie wollen, sondern dass sie gesteuert sind, regelrecht gesteuert von finsteren Mächten. Auch das gibt es heute noch. Das ist Herrschaft, wie sie aber nicht der Herrschaft Gottes entspricht. Unsere Herrschaft ist gekennzeichnet vom Machtstreben. Wir wollen herrschen über jemand anders, wollen ihm unseren Willen aufdrücken. Letztendlich ist es ein Streben danach, zu sein wie Gott. Wir wollen so sein wie Gott. Denn Gott ist ja der Herrscher. Und Gott kann über alles bestimmen. So wollen wir auch sein. Aber dabei verstehen wir überhaupt nicht, dass Gott ganz anders herrscht. Wir wollen gar nicht so sein wie Gott, wenn wir in den Strukturen dieser Welt denken. Wir unterliegen einem Fehlschluss. Wir wollen eigentlich so sein wie der Herrscher dieser Welt, wenn wir so denken, wenn wir Macht und Herrschaft über andere haben wollen durch Gewalt. So ist Gott nicht. Schlag mal auf das Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 42 bis 45. Da sagt Jesus etwas darüber aus, wie Gott herrscht. Jesus sagt da: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Gott regiert nicht dadurch, dass er über andere Gewalt ausübt, sondern dass er uns dient. Das ist sein Weg der Herrschaft. Wenn wir also Gott herrschen lassen sollen, wollen, wenn Gott regieren soll, wenn Gottes Herrschaft sich ausbreiten soll, dann brauchen wir eigentlich nichts anderes zu tun, als Gottes Dienst für die Menschen anzuerkennen und zuzulassen. Gott will die Menschen nicht mit Gewalt unter seinen Willen zwingen, daher lässt er es auch zu, dass Menschen eben nicht sich dienen lassen, dass sie sich gegen seine Herrschaft wenden. Sie sind seinem Willen nicht gehorsam. Er lässt es zu. Das heißt aber, dass in dieser Welt eben Gott nicht herrscht. Es gibt Menschen, die sich gegen Gottes Herrschaft wenden, die sich dagegen sträuben, die das nicht zulassen wollen. Und darum ist in dieser Welt letztendlich kein endgültiges Glück, kein vollständiges Glück erreichbar, weil eben, Jesus sagt es jedenfalls so, wie Jesus es in den Seligpreisungen sagt, ist diese Seligkeit nur erreichbar im Reich Gottes. Damit ist es verbunden, die Herrschaft Gottes. In den Strukturen dieser Welt können wir das nicht erlangen, selbst wenn wir Freunde haben, wenn wir gesund sind, wenn wir einen Partner haben, wenn wir reich sind. Das alles führt nicht zu der Seligkeit, die eigentlich unser Leben erfüllen würde, die Sinn und Ziel ist. Mich hat als Jugendlicher die Frage nach dem Sinn des Lebens sehr beschäftigt. Diese Frage beschäftigt ja viele Menschen auch. Und bei mir war es so, ich denke, das gilt auch für viele andere. Es gibt so Zeiten, da hat man sich damit beschäftigt. Man hat so ein bisschen gegrübelt, was mag der Sinn des Lebens sein. Aber oft hat man das auch schnell wieder vergessen, diese Fragen. Man ist abgelenkt worden. Diese Welt bietet ja so viele Möglichkeiten, sich auch abzulenken. Letztendlich steckt dahinter, wenn ich zurückblicke, empfinde ich, dass da auch ein System hinter steckt. Warum ist es denn so, dass die Unterhaltungsindustrie in unserer Welt so einen großen Stellenwert hat? letztendlich geht es doch darum, uns abzulenken von dem wirklich Wichtigen, von dem Wesentlichen. Aber letztendlich dieses Nachdenken, als ich mich dann bekehrt habe und Gott immer mehr kennengelernt habe, da ist auch, habe ich auch so eine Antwort auf diese Frage gefunden, was der Sinn meines Lebens sein könnte. Und das war dieses Wort, was Jesus sagt, die liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auf den ersten Blick ist diese Antwort keine Antwort auf diese Sinnfrage. Also da ist keine tiefsinnige philosophische Abhandlung über den Sinn des Lebens. Dein Leben macht Sinn, weil, was weiß ich. Sondern es ist ein einfaches Gebot. Es ist einfach eine Handlungsanweisung. Aber je öfter ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass Jesus in dieser Zusammenfassung des göttlichen Gesetzes den tiefen Sinn meines Lebens und auch der Menschen an sich, dass der darin enthalten ist, dass er den da hineinbringt. Der Sinn unseres Daseins, wie er sich mir hier aus diesem Gebot erschließt, ist im Grunde die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und Erlöser und mit seiner Schöpfung. In uns steckt die tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft. Nicht allein zu sein, sondern nach Gemeinschaft mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Nur in dieser Gemeinschaft können wir wahres Glück finden. Aber es ist nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern es ist eine Gemeinschaft in der Liebe. Diese Gemeinschaft ist nur möglich in der Hingabe. Das sagt das Gebot. Im Dienst für den anderen. In der Liebe. Und das ist ein Problem. Da stehen wir uns selbst im Weg. Wir suchen einerseits die Gemeinschaft, aber andererseits wollen wir unsere Selbstbestimmung nicht aufgeben. Wir sind geprägt von dieser Welt und wollen herrschen. Wir wollen gerne, dass andere das tun, was wir wollen. Wenn ich da zurückblicke, gab es bei mir auch so eine Situation, als unser erstes Kind geboren wurde und ich eigentlich so weiterleben wollte wie bisher auch. Ich wollte das machen, was ich wollte. Man wollte irgendwie abends mal unterwegs sein oder einfach ein Buch lesen oder dies oder das machen. Aber es war einfach nicht möglich. Wir mussten jetzt für das Kind da sein. Und dann war eine Zeit, wo meine Frau gesagt hat, hier, was ist mit dir los? Du lässt mich hier völlig hängen. Du lässt mich völlig alleine. Du machst nur, was du willst. Und da steht man in dieser Spannung, dass man einerseits diese Gemeinschaft möchte, man möchte gemeinsam leben, füreinander da sein. Und auf der anderen Seite möchte man aber nicht seine Selbstbestimmung aufgeben, seinen eigenen Willen, das, was man sich wünscht und was man tun möchte. Und dadurch ist uns der eigentliche Sinn unseres Lebens nicht mehr erfahrbar oder nicht zugänglich. Wir stecken in so einer Spannung drin und merken, das ist es nicht. Und dann flüchten wir uns eigentlich in andere Dinge hinein. Wir erkennen nicht, dass wir zu dieser Gemeinschaft, dass das eigentlich unser Sinn unseres Lebens ist, weil durch unseren Stolz und unsere Ich-Bezogenheit ist das vernebelt. Wir können das nicht vereinbaren. Einerseits diesen Wunsch nach Gemeinschaft und andererseits unser Stolz, unseren Eigenwillen. Das können wir nicht vereinbaren. Und das Doppelgebot zeigt eigentlich auch nur den Sinn auf, aber es gibt eigentlich nicht so einen richtigen Weg an, wie wir da rauskommen. Der Ausweg aus dieser Sackgasse ist das Evangelium selbst, die frohe Botschaft. So wie es zum Beispiel in Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Am Anfang steht Gottes Liebe. Gott liebt die Welt. Gott ist die Liebe, wie es Johannes in seinem Brief auch schreibt. Gott liebt sogar seine Feinde. Seine Liebe zeigt sich in Jesus, der allen Menschen gedient hat, sich für alle Menschen hat kreuzigen lassen. Er hat alles gegeben, um eben die zerstörte Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Die Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf Zwang verzichtet. Sie setzt ihre Herrschaft nicht auf Kosten der Freiheit des anderen durch. Sie sucht die freiwillige Beantwortung. Tiefe Gemeinschaft in beidseitigem Einverständnis. Jesus, der Sohn Gottes, dient dem Menschen, um sie für eine tiefe, liebende Gemeinschaft mit Gott zu gewinnen. Das ist das Evangelium. Er selbst ist dadurch der Anbruch, der Anfang von Gottes Herrschaft der Liebe in dieser Welt. Und nun kommt das höchste Gebot ins Spiel. Der Sinn unseres Lebens ist es, wieder in die Gemeinschaft mit Gott hineinzugehen, hineinzutreten. Paulus sagt das auch in seinem im zweiten Korintherbrief. Er ringt darum, dass die Menschen sich versöhnen lassen mit Gott. Es geht um Versöhnung mit Gott. Wieder die Gemeinschaft in die Gemeinschaft einzutreten. Und Gott hat diesen Weg eröffnet. Wir brauchen nur auf seine Liebe zu antworten. Gott zu lieben ist uns aber nur möglich, wo wir unser Streben nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung aufgeben. Und hier zeigt sich eben, dass die erste Seligpreisung wahr ist. Das vollkommene Glück der Gemeinschaft mit Gott ist nur den Armen im Geist möglich. Es steht nur ihnen offen. Wir finden das auch in Jesaja 57. Da spricht Jesaja im Namen Gottes das auch an. Arme im Geist ist so ein Begriff, womit man, ja, was nicht so einfach ist zu verstehen, aber im Zusammenhang mit dieser Stelle ist es eigentlich vielleicht schon verständlicher, was damit gemeint ist. Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Gott sieht den Menschen an, der zerschlagenen Geistes ist. Das heißt, jemand, der erkennt, dass er sich in der Sackgasse befindet, dass sein Leben nicht zum Ziel kommt, dass sein Leben keinen Sinn macht, dass es kein Glück ist, in diesen Strukturen dieser Welt zu leben oder das Streben nach diesen Zielen in dieser Welt. Ein Mensch, der an seinem Stolz festhält und sich vom Entgegenkommen Gottes nicht zur Umkehr bewegen lässt, der wird in seinem Stolz aber unbeweglich und hart. Der wird nicht umkehren. Ein unbeweglicher Mensch ist ein harter Mensch. Und das haben wir die letzten Wochen auch immer gehört, wo es um den Pharao ging. Um das harte Herz, das sich verhärtende Herz. Das ist mir irgendwie auch so bewusst geworden. Das harte Herz ist auch unbeweglich. Es lässt sich nicht bewegen. Es ist antwortet nicht auf den Anfang, den Gott gemacht hat. Es bewegt sich nicht zurück. In dem Doppelgebot der Liebe ist die Liebe zu Gott untrennbar verbunden mit der Liebe zu dem, was Gott gemacht hat und was er genauso liebt wie mich. Dieser Zusammenhang ist auch in den Seligpreisungen zu sehen. Da komme ich gleich nochmal zurück drauf. Aber erstmal hier dieses Zusammengehören. Das ist was ganz Natürliches, das kennen wir ja auch. Wenn wir einen Menschen lieben, dann entwickelt sich so etwas wie auch Liebe zu dem, was er tut, was er mag, was er gemacht hat. Wenn ich so, weiß nicht, einfach an meine Familie denke, dann ergibt sich das so im Laufe der Ehe, dass man mehr und mehr auch, wenn man zusammen lebt und sich für den anderen interessiert, dass man sich auch für das interessiert, was der andere liebt, was er gut findet. Genauso, wenn ich meine Kinder ansehe, ne? wenn die irgendwas Schönes gemalt haben, ne? Und ich gucke mir das an, ne? Und das sieht ja furchtbar aus eigentlich. Ne? Wenn mein Sohn da irgendwas hinkratzelt, mein Sohn ist wirklich nicht begabt, wenn er malt, dann sieht das schon sehr merkwürdig aus, sagen wir mal. Und wenn er dann noch seine merkwürdige Geschichte dazu erzählt, was das jetzt hier für ein Drache ist, der mit dem Hai hier und da hängt noch ein Kühlschrank dran und so weiter, dann schüttelt man zwar den Kopf, aber andererseits, es bedeutet einem was. Man findet das toll. Auch wenn es, also für einen Außenstehenden wäre es völliger Quark. Und so ist das auch. Eigentlich was ganz Natürliches, dass wenn wir Gott lieben, dass wir auch das lieben, was er gemacht hat. Seine Schöpfung, unsere Mitmenschen. Das ist das, was Gott gemacht hat. Und so ist es eigentlich etwas ganz Natürliches. Das macht auch glücklich. Und in den weiteren Seligpreisungen geht es eben auch darum, um solche Menschen, die Gott und die Menschen lieben. Darum geht es in diesen Seligpreisungen. Schlagen wir sie nochmal auf. In Vers 4. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Jemand, der Gott und die Menschen liebt, der trauert über das Unheil in dieser Welt, über die Trennung der Menschen von Gott. Er trauert auch über seine eigene Sünde und Unzulänglichkeit. Er trauert über den Hass der Menschen untereinander, über die fehlende Liebe zur Wahrheit und über die Oberflächlichkeit der Menschen. Er trauert über die tiefe Not, in der die Menschen in dieser Welt sind und darüber, dass sie in dieser Not nicht den einzigen Helfer, der sie aus dieser Not herausholen kann, dass sie Jesus nicht suchen. Selig sind die Sanftmütigen. Jemand, der Gott und die Menschen liebt, der ist sanftmütig. Ihm geht es nicht darum, anderen gegenüber groß aufzutrumpfen. Er ist geduldig, kann sich und seine Bedürfnisse auch nach hinten stellen. Er rächt sich nicht, sondern ist bereit zu vergeben. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Jemand, der Gott und die Menschen liebt, hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Er sehnt sich von ganzem Herzen danach, dass Gottes Wille auf der Erde geschieht. Dass die Armen nicht ausgebeutet werden, die Schwachen nicht unterdrückt werden, die Kinder behütet und frei aufwachsen können, die Ehrlichen nicht die Dummen sind, man kann das sicherlich noch weiterführen. Selig sind die Barmherzigen. Jemand, der Gott und die Menschen liebt, hat kein hartes, kaltes Herz, sondern ein bewegliches, warmes Herz. Barmherzigkeit, da kommt der Begriff her. Er lässt sich von der Not der Menschen bewegen. Er bleibt nicht stur auf seinem eingeschlagenen Weg, sondern lässt sich von seinem Weg abbringen, um auf Gottes Weg zum Nächsten zu gehen und Zeit und Kraft zu seinem Heil zu opfern, wie wir das beim Samariter sehen. Selig sind, die reinen Herzens sind. Jemand, der Gott und die Menschen liebt, hat ein reines Herz. Er ist jemand, der ständig die Reinigung Gottes sucht. Er gefällt sich nicht in seiner Sünde, sondern sucht die Vergebung Gottes. Er wartet nicht lange damit. Er ist jemand, der auch seine Beziehung zum Nächsten klärt, der bereit ist, Fehler einzugestehen, der den ersten Schritt zur Versöhnung macht. Er ist jemand, der ehrlich vor Gott, vor sich selbst und anderen lebt. Selig sind die Friedfertigen. Jemand, der Gott und die Menschen liebt, ist friedfertig. Er sucht den Ausgleich, er geht lieber noch mal eine Meile mehr mit. Er versucht, im Frieden mit anderen zu leben, sucht den Frieden auch herzustellen, wo es möglich ist. Und selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Menschen, die Gott und Menschen lieben, die beharren auf der Gerechtigkeit, die suchen die Wahrheit, auch wenn sie verfolgt werden. Die schwimmen nicht einfach mit dem Strom mit, sondern sie stehen auch dort zu Gottes Sache, wo es etwas kostet, wo es schwierig ist. Wer so Gott und die Menschen liebt, der ist glücklich zu preisen. Denn bei allem Scheitern in dieser Welt wird er am Ende der Zeit an der Herrschaft Gottes teilhaben. Und er hat es schon in dieser Welt. Er hat es schon in dieser Welt. Teil an der Herrschaft Gottes. So wie wir das vorhin gesungen haben auch. Er wird den unendlichen Trost Gottes erfahren und erlebt ihn schon jetzt. Er wird das Erdreich besitzen und schon jetzt sorgt Gott für ihn. Das Reich Gottes wird endlich Gerechtigkeit aufrichten, wo wonach er sich sehnt. Und schon jetzt wird sie in Zeichen unter uns sichtbar. Gott wird dem Menschen im Gericht barmherzig sein. Und schon jetzt ist seine Gnade jeden Morgen neu. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, wie es hier heißt, in Vers 8. Und schon jetzt dürfen wir etwas von Gottes Herrlichkeit erfahren, in der Anbetung, in der Gemeinschaft mit Gott. Und Vers 9, seine Gotteskindschaft wird offenbar werden am Ende der Zeit. Schon jetzt können wir Gottes Kinder sein. Jesus stellt uns seine Sicht der Dinge vor, was für ihn sinnvolles und glückliches Leben ist. Es ist anders, als die Welt es sich vorstellt. Leben wir denn so ein Leben? Ist das unser Ziel? Sind das unsere Ziele? Ich weiß nicht, ob das jemand von sich behaupten kann. Mir fällt es schwer, das so zu bejahen. Warum ist das so? Ich habe so verschiedene Antworten darauf, haben sich mir so gezeigt. Das erste ist natürlich, wir haben Gottes Liebe noch gar nicht in unser Herz gelassen. Das kann ein Grund sein. Wir sind noch nicht von Neuem geboren. Wir haben noch nicht erfahren, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, wie Paulus das sagt. Wir sind noch nicht ergriffen von Gott, wie Paulus an einer anderen Stelle gesagt hat. Der Ausweg ist klar, Gott bietet uns die Möglichkeit an. Wir dürfen ihm unser Herz öffnen und er will sich uns offenbaren, er will uns seine Liebe zeigen. Öffne dein Herz, bekenne Gott deine Rebellion und deine Selbstsucht, lass dich füllen mit seiner Liebe, vertraue auf sein Wort, das dir sagt, ich liebe dich, ich habe mein Leben für deine Sünde gelassen, du sollst rein sein von aller Sünde, du sollst in ewiger Gemeinschaft mit mir leben. Lass dich versöhnen mit Gott. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass wir ja diese Liebe erfahren haben. Aber wir lieben Gott nicht von ganzem Herzen, sondern pflegen immer noch unseren Stolz. Wir haben eine geteilte Liebe zu Gott. Einerseits lieben wir Gott. Wir haben ihn erfahren. Wir wissen, dass er uns erlöst hat. Wir sind gereinigt worden. Aber irgendwie haben wir auch noch andere Dinge lieb. Die sind manchmal vielleicht sogar wichtiger als Gott und als die Dinge, die Gott uns hier in den Seligpreisungen auch sagt. Paulus nennt sowas ein fleischliches Christsein, ein fleischliches Leben. Wo das so ist, bietet uns Gott an, kehr um. Bleib nicht so, wie du bist. Bekenne deine Sünde, komm zurück, lass dich reinigen, lass deinen Sinn neu ausrichten. Na, wo wir so leben, da will Gott uns eigentlich herausfordern und sagen, ich habe Kraft für dich, den Heiligen Geist kann ich dir geben, dass du ein neues, erfülltes Leben führen kannst, so wie ich das will. Das kann dich verändern, sodass du nicht mehr geteilten Herzens bist, sondern ein einfältiges Herz gegenüber mir hast. Andere Möglichkeit, die mir so in Sinn gekommen ist, warum wir so nicht leben, ist, wir kennen Gott nicht richtig. Wir haben zwar seine Liebe erfahren, aber irgendwo fehlt uns eigentlich noch etwas von dem, was Gott ist. Wir haben ihn noch nicht richtig erkannt als den Schöpfer, den Erhalter und Erlöser der ganzen Welt. Da ist es nicht so, dass wir Gott nicht lieben. Doch, wir lieben Gott, aber wir haben eigentlich noch nicht erkannt, dass er der Schöpfer allen Lebens ist. Wir haben noch nicht erkannt, wie sehr seine Liebe auch für unsere Mitmenschen da ist, wie sehr er unsere Mitmenschen liebt. Wir sind stolz und kalt unseren Mitmenschen gegenüber, obwohl Gott sie unendlich liebt und seinen Sohn für sie gegeben hat. Das passt ja nicht zusammen. Und ein Grund kann sein, dass ich das gar nicht begriffen habe, dass Gott nicht nur mich liebt, mich geschaffen hat, sondern alle anderen Menschen auch. Wie Jesus sagt, Gott liebt alle Menschen. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Oder auch, dass er der Erhalter allen Lebens ist. Er versorgt die Spatzen, die Lilien auf dem Felde. Da geht es darum, sich einfach auszustrecken nach Gott. Es geht darum, die Beziehung zu Gott zu vertiefen, Gott mehr kennenzulernen, in seinem Wort sich da hinein zu vertiefen. Oder es kann auch sein, dass wir Schwierigkeiten haben, andere Menschen zu lieben, weil wir noch nicht unterscheiden können zwischen dem Sünder und der Sünde, die er tut. Gott unterscheidet da. Er liebt den Sünder. Er hasst die Sünde. Aber er liebt den Sünder. Und das fällt uns manchmal schwer. Wir sehen jemanden, der ungerecht ist, hartherzig, der uns vielleicht persönlich Böses antut oder anderen. Und wir sind zornig auf ihn. Wir können ihn nicht lieben. Und da fordert uns Gott heraus, dass wir den Mitmenschen, der so ist, nicht mit unseren Augen sehen, sondern mit Gottes Augen. Auch da geht es darum, sich auszustrecken und sich von Gott zu verändern lassen. Ich glaube, keiner von uns kann irgendwie sagen, dass einer dieser Punkte nicht auf ihn zutrifft. Es gibt nur einen, auf den diese Punkte nicht zutreffen, das ist Jesus selbst. Er hat in vollkommener Weise die Liebe zu Gott und den Menschen ausgelebt. Er hat über die Verlorenheit der Menschen und ihre Not getrauert. Das haben wir an verschiedenen Stellen, wo Jesus regelrecht weint. Er war sanftmütig. Er hat gestrebt nach der Gerechtigkeit. Er war barmherzig. Er war reines Herzens. Er war friedfertig. Die Konsequenz dieses Lebens nach Gottes Willen finden wir in der letzten Seligpreisung. Er wurde verfolgt, um der Gerechtigkeit willen. Jesus wurde beim Passa eben nicht zum König gekrönt. Gottes Herrschaft wurde zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Erde aufgerichtet. Seine Krone war eine Dornenkrone, sein Weg führte ihn ins tiefste Elend, in abgrundtiefes Leid. Und doch bestätigt gerade Jesu Passion die Wahrheit der Seligpreisung. Jesus ist verfolgt worden, selig ist er. Denn Gott hat ihn über alles erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Sodass die Jünger und auch wir heute wissen, das Ziel unseres Lebens, die Gemeinschaft mit Gott, ist unzerstörbar. Seine Herrschaft ist stärker als alle Mächte der Finsternis. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Die Seligpreisungen sind wahr. Sie sind Realität. Das ist nicht nur ein Vertrösten auf irgendeine Zeit später, sondern Jesus ist auferstanden. Er ist eben nicht gescheitert am Ende, sondern Gott hat ihn auferweckt. Und es zeigt noch etwas anderes. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, in denen, die nicht nach den Maßstäben dieser Welt leben, die nicht ihr Glück in dieser Welt suchen und erstreben, in denen, die nicht den Maßstäben dieser Welt genügen. Glücklich sind die, die so leben. Die Seligpreisungen werden also nur im Glauben an den mächtigen Gott, im Glauben an seine Herrschaft der Liebe, im Glauben an Jesus, den Menschen nach Gottes Bild und im Glauben an die Auferstehung Jesu verständlich und sinnvoll. Wir können diese Seligpreisung nicht verstehen, wenn wir nicht das glauben. Deswegen stimmt das. Wer es glaubt, wird selig. Nicht ironisch gemeint, sondern ehrlich gemeint. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Herr, ich danke dir dafür, dass du dein Leben hingegeben hast für uns, damit wir in die Gemeinschaft mit Gott eintreten können. Herr, ich danke dir dafür, dass du dein Wort gegeben hast, dass wir begreifen, die Maßstäbe und Prinzipien dieser Welt führen nicht zum Glück, führen nicht zur Vollendung, führen nicht in ein wunderbares Leben, sondern allein nach deinen Maßstäben wird unser Leben sinnvoll, wird unser Leben zum Ziel geführt. Herr, lass du uns auch begreifen, was es heißt, in die liebende Gemeinschaft einzutreten. Hilf du uns, von unserem Stolz runterzukommen und uns wirklich auf dich einzulassen, auf deine Liebe, auf deinen Dienst, dass wir erkennen, was du für uns getan hast und dass wir bereit sind, selbst alle Wünsche, alle Vorstellungen fahren zu lassen. Herr, du kannst das tun. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen weich machst, dass wir erkennen, deine Liebe ist wirklich das Höchste. Nichts anderes kann uns erfüllen. Und dass wir erkennen, wer du bist, dass wir erkennen, dass du der Schöpfer, Erhalter und Erlöser von allem Leben bist und dass du dich danach sehnst, wirklich allen Menschen zu dienen, dass wir diese Gesinnung, diese Haltung auch bekommen, Herr, dass wir ergriffen werden einfach von deiner Liebe zu den Menschen, sodass auch wir lernen zu lieben, wie du geliebt hast, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du uns formst zu Menschen, die so sind, wie es in den Seligpreisungen gesagt wird. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns in deiner Hand hältst. Und ich danke dir, dass deine Macht auch größer ist als alle Macht der Finsternis und dass wir deswegen begründete Hoffnung haben, dass deine Seligpreisungen wahr sind. Wir können uns darauf verlassen, wir können uns darauf stellen, Herr. Und wir wollen das tun, wir wollen lernen, wirklich darauf zu bauen und uns danach auszurichten. Immer mehr von dir, Jesus. Hilf du, dass wir deine Worte mehr und mehr verstehen. Begleite du uns in den kommenden Tagen, Wochen, dass dein Wort uns immer wieder in Erinnerung kommt und uns bewegt, dass unser Herz nicht hart wird, sondern sich bewegen lässt. Wir danken dir für dein Wort und danken dir für die Zeit hier zusammen. Amen.